Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Waldschutz-Podcasts. Mein Name ist Angela Simonsmeier und ich spreche heute mit Dr. Jan Nechwartal, dem dritten im Bunde im Phytopathologie-Team der Lehrbeauftragten im Modul Waldschutz an der TU München. Hallo Jan, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, hallo Angela. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Wie gesagt, mein Name ist Jan Nechwartal. Ich habe Forstwissenschaften studiert in den 90er Jahren, damals noch an der LMU, und habe mich relativ bald in die Forstpathologie entwickelt, habe dort Diplomarbeit gemacht, wurde dort promoviert und bin mittlerweile Laborleiter für ein diagnostisches Labor an der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
Ja, wir sind, wie schon gesagt, alle Lehrbeauftragte an der TUM. Und wir hatten im Vorfeld kurz telefoniert wegen dieser Podcast-Aufnahmen. Und da hast du mir gesagt, also diese Buchenfolge, die ihr da gemacht habt, die ist ja wirklich gut geworden. Aber so ganz einverstanden bin ich damit nicht. Kannst du mal kurz erläutern, was du damit meinst?
Ja, ich will gar nicht sagen, dass ich nicht damit einverstanden war. Ich will doch aber ganz gerne einige Ergänzungen dazu loswerden, weil mir doch in dieser Folge ein Aspekt sehr dringend gefehlt hat, und das ist der Aspekt der Beteiligung von sogenannten Phytophthora-Arten. Phytophthora-Arten sind in der Regel bodenbürtige, pilzartige Organismen, die in der Forstpathologie eine ganz, ganz große Rolle spielen. Pilzartig habe ich jetzt gesagt, also es sind Organismen, die tatsächlich in der Regel als Pilze bezeichnet werden, sie aber eigentlich keine sind. Sie sind eigentlich eher mit Algen verwandt. Man könnte also eher von Algenverwandtschaften sprechen. Wir sagen jetzt mal der Einfachheit halber weiterhin vielleicht Pilze, wenn es dazu kommt. Da wollen wir jetzt mal nicht haarspalterisch unterwegs sein. Aber das wollte ich noch vorausschicken, dass wir es hier eben mit einer ganz besonderen Gruppe von Organismen zu tun haben, die so im Grenzbereich zwischen Pilz und Nicht-Pilz angesiedelt sind. Ja, und die haben mir eben gefehlt in dieser Folge. Gerade bei der Buche weiß man da sehr, sehr viel, dass die eben auch, wenn auch im Verborgenen, sehr viel mit Schadbildern, sehr viel mit Schäden an der Buche zu tun haben.
Ich habe mal im Vorfeld kurz recherchiert und da bin ich über zwei Namen, also über zwei Arten gestolpert, die da ganz groß vorne mit dabei sind. Und zwar ist das Phytophthora cambivora und Phytophthora plurivora. Das ist eine Art, die ich aus meiner Diplomarbeit noch als Phytophthora citricola kenne. Also auch bei den Phytophthora-Arten wird munter umbenannt, wenn es sich ergibt. Sind das tatsächlich so die zwei größten Player bei der Buche?
Ja, das kann man vielleicht allgemein sagen, dass die sicherlich in unseren Wäldern eine sehr große Rolle spielen. Nicht nur in unseren Wäldern, auch wenn wir in andere Länder, in andere Kontinente gehen, auch wenn wir Richtung Süden gehen, wenn wir in die Kastanienwälder im Süden gehen, auch dort sind die mit dabei. Also das sind relativ, sagen wir mal, omnipräsente Arten, auch auf weltweiter Ebene. Aber es sind sicherlich die, die man am meisten finden wird, wenn man in unseren Wäldern nachguckt.
Kannst du mal kurz beschreiben, wie das dann vom Symptombild her bei der Buche ausschaut?
Ja, es ist natürlich bei Holzpflanzen in der Regel immer sehr, sehr schwierig, dann ein spezifisches Symptom zu beschreiben. Was wir sehen, ist relativ unspezifisch. Wir sehen trockene Äste, wir sehen gelbe Blätter, wir sehen abfallende Blätter, wir sehen absterbende Äste, tote Kronen und so weiter. Das sind alles sehr, sehr unspezifische Symptome, die auf was auch immer hindeuten können. Sie können zum Beispiel hindeuten einfach auf eine gestörte Wasserversorgung. Also der Baum kriegt nicht genug Wasser, warum auch immer. Das heißt, er setzt die Krone zurück, es sterben Äste ab, es sterben Blätter ab. Und wir sehen die Schadbilder, die wir eben zum Beispiel bei der Buche jetzt ganz besonders häufig sehen können. Also unspezifisches Symptom, aber immer im Hinterkopf, was heißt es? Es heißt möglicherweise, dass Feinwurzelverluste aufgetreten sind. Das heißt, wenn der Baum nicht genug Feinwurzeln oder Wurzeln, sagen wir mal allgemein, hat, kann er auch nicht genug Wasser liefern, Wasser in die Krone liefern. Und somit muss man sich Gedanken darüber machen, wie sind diese Feinwurzelverluste entstanden? Und da kommen jetzt eben ganz im Verborgenen diese Phytophthora-Arten ins Spiel, da die sich eben im Boden aufhalten, im Boden vermehren und mehr oder weniger unsichtbar von unten an der Wurzel angreifen und den Baum damit schädigen können.
Das ist dann aber so ein bisschen die berühmte Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Also man könnte ja jetzt auch, wenn ich jetzt Advocatus Diaboli spiele, ja, ich könnte ja auch sagen, durch die vermehrte Trockenheit, also stirbt das Laub teilweise ab, also die Blätter vertrocknen und dadurch reduziert sich die Feinwurzelmasse, weil die nicht mehr versorgt werden können. Ist das eine Argumentationslinie, die dann in dem Moment nicht zieht? Also ich meine, da ist ja natürlich die Frage, ne? Fängt es oben an oder fängt es unten an?
Ja, ist natürlich ganz richtig. Die Frage ist zu stellen. Die Frage kann man in den Raum stellen. Ich würde aber immer sagen, ein Dürreereignis an einem Baum, ein Trocknis oder ein Dürreschaden fängt ja immer irgendwie unten an. Er fängt ja so an, dass der Boden nicht genug Wasser zur Verfügung stellt, dass der Baum es in die Krone pumpen kann, sozusagen. Das kann erstens daran liegen, dass zu wenig Wasser vom Himmel fällt. Und es kann daran liegen, dass zu wenig Wurzeln vorhanden sind, um dieses Wasser aufzunehmen. Natürlich ist es ein Prozess, den man nicht haarscharf voneinander trennen kann. Da sind sicherlich beide Aspekte von Bedeutung, also die Trockenheit plus der Feinwurzelschaden. Was aber natürlich ganz klar und unstrittig ist, ist, dass ein Baum, der schon viele Feinwurzeln verloren hat, natürlich auf so eine Dürre oder auf so eine, ja, also einfach eine klimatische Veränderung viel, viel stärker reagiert, weil er natürlich noch viel weniger aufsaugen kann, wenn schon wenig Wurzeln da sind. Also es ist natürlich ein Teufelskreis sozusagen. Jetzt muss ich vielleicht ergänzen, dass diese Phytophthora-Arten sehr wasseraffin sind. Das widerspricht sich zunächst vielleicht erstmal. Also die sind wirklich ganz stark an Wasser gebunden. Ich habe ja vorhin gesagt, die sind irgendwie Algenverwandtschaften. Also das heißt, da denkt man ja direkt auch an Wasser. Dazu kommt, dass deren Sporen sehr gerne schwimmen möchten. Das heißt, die sind also aktiv im Boden unterwegs, wenn dort Wasser vorhanden ist. Das würde natürlich jetzt einem Dürreschaden widersprechen. Wir müssen also davon ausgehen, dass ein Schaden im Wurzelraum so ein bisschen Vorlauf hat. Also das heißt, zunächst der Schaden, wenn mal Wasser da ist, dann die Auswirkung viel stärker, wenn Dürre da ist.
Also man könnte aber schon sagen, dass jetzt, wenn ich jetzt behaupten würde, dass durch die Klimaerwärmung und die verstärkten Dürreereignisse, dass dadurch ja eigentlich solche wasseraffinen Erreger wie Phytophthora auf dem Rückzug sind, das ist ja eigentlich zu kurz gedacht, oder? Weil was wir ja neben diesen Dürreperioden auch haben, sind Starkregenereignisse, das ist viel Wasser auf der Oberfläche und gerade Phytophthora-Arten sind ja auch dafür bekannt, dass sie Dauerstadien im Boden bilden können, die sehr schnell aktiviert werden können durch Wasser, oder?
Ganz richtig. Und was wir nicht vergessen dürfen in deiner Aufzählung ist, wir haben natürlich Winter, die nass sind, ja, die sind nicht kalt und klirrend und gefrorener Boden, sondern wir haben Winter, die zunehmend mild und nass sind. Das heißt, das, was sonst vielleicht Schnee gewesen wäre, ist jetzt Wasser. Das heißt, wir haben praktisch das ganze Jahr über, sobald genügend Feuchtigkeit im Boden vorhanden ist, eine Vermehrungsmöglichkeit im Boden, die dann eben unmittelbar sich auf die Feinwurzeln auswirkt, weil die Feinwurzeln absterben, plus dann die Überdauerungsorgane, die du angesprochen hattest, die natürlich dann in Trockenphasen sich bilden und die sehr, sehr schnell wieder reaktiviert werden können. Sobald ein Starkregenereignis zum Beispiel im Sommer mal so ein bisschen in die Tiefe dringt, vielleicht ist auch mal eine Pfütze, also sprich, es ist mal ein bisschen stagnierendes Wasser da, dann geht es sofort wieder los und der sowieso schon an Feinwurzeln geschwächte oder reduzierte Baum wird sofort wieder angegriffen.
Das heißt eigentlich, in dem Moment, wo ich in der Krone einen Trocknisschaden sehe, muss ich Phytophthora auf alle Fälle erstmal auf dem Schirm haben, richtig?
Das ist ja so ein bisschen das Credo, was ich tatsächlich immer vertrete. Ein geschädigter Baum, ein kranker Baum und eine Bodenprobe, in der ich zum Beispiel Phytophthora finde, ich kann eigentlich immer davon ausgehen, dass diese Phytophthora-Art dann einen Anteil an diesem Schaden hat. Also es ist tatsächlich so, da muss man eigentlich immer dran denken. Ich möchte es ein bisschen einschränken, wenn wir jetzt an Nadelbäume denken, da ist sowas noch nicht in der Form bekannt. Aber bei unseren heimischen Laubbäumen, insbesondere der Eiche und der Buche, ist dieser Gedanke, sollte auf jeden Fall da sein.
Ein ganz spannender Fall, der mich zu meiner Studienzeit sehr beschäftigt hat, das war die Erlenphytophthora. Ich glaube, die kam damals so richtig rau, also so richtig ging die durch die Presse. Also durch die Fachpresse wohlgemerkt. Und zwar ist ja die Erlenphytophthora eine Hybride, ne?
Ja, das ist ganz richtig. Die Erle ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil dort wirklich eine, wie soll man es nennen, fast so eine epidemische und wahnsinnig schnelle Ausbreitung passiert ist. Es war in den 90er Jahren, plötzlich hat man eigentlich überall nur noch absterbende Erlen gesehen, so wie man es jetzt vielleicht von der Esche her kennt, dass man wirklich, wenn man ein bisschen drauf achtet, wirklich überall tote Erlen an den Flüssen und an den Bächen gesehen hat. Das war wirklich eindrucksvoll. Und der Grund für diese hohe Mortalität oder diese hohe Aggressivität mag vielleicht darin liegen, dass es tatsächlich eine Hybridart ist, die sich eben auf relativ komplexen und verschlungenen Pfaden aus verschiedenen anderen Arten entwickelt hat, durch Verschmelzung oder durch Hybridisierung zweier anderer Arten eben, dass hier ganz neue Virulenzlevels eigentlich erzeugt wurden. Das heißt, die Erle überhaupt nicht vorbereitet sein konnte auf dieses plötzliche Auftreten einer völlig neuen Spezies, möchte ich fast sagen, eben diese Hybridart.
Das ist natürlich Gefahr von einer ganz neuen Seite, ne? Also wir haben jetzt quasi nicht nur die Klimawandelbedrohung und die Bedrohung durch eingeschleppte Pathogene, sondern auch das Problem, dass sich bei solchen Gattungen Hybride bilden können im Ökosystem, die plötzlich sehr, sehr virulent werden. Ich erinnere mich dunkel, dass es damals irgendwas mit Bewässerung von Erdbeerfeldern zu tun hatte. Bin ich da auf dem falschen Dampfer oder bin ich da richtig?
Das ist vielleicht eine Erklärungsmöglichkeit. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mit der Erdbeerphytophthora hat man am Anfang tatsächlich gedacht, dass es damit was zu tun hat. Aber ich glaube, die Pfade sind wirklich ein bisschen verschlungen. Also das würde ich nicht ganz unterschreiben, dass die Erdbeeren damit zu tun haben. Was damit zu tun hat, Bewässerung, hattest du gesagt, das möchte ich vielleicht hier noch ergänzen. So eine Hybridisierung kann man sich natürlich vorstellen, ist ja viel einfacher bei solchen Organismen, die in Gewässern leben, wie es eben Phytophthora-Arten gerne tun, indem einfach ganz verschiedene Einzugsgebiete von Flüssen zusammenkommen können und mit Wasser, mit Regenwasser zum Beispiel auch ganz bestimmte Arten aus verschiedensten Ecken und Kulturen zusammenfließen können sozusagen und dann in dem Milieu eines Flusses, eines Gewässers zum Beispiel munter hybridisieren können.
Ich habe hier mal meinen Farbatlas Waldschäden bemüht, mal den klassischen Butin. Und da gibt es ja schon, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Buche, oberirdische Symptome am Stamm, nämlich die berühmten Schleimflussflecken und sowas, was ausschaut wie sonnenbrandartige Symptome, also abplatzende Rinde und so weiter. Ist das, sage ich mal, zuverlässig, um zu sagen, okay, ich habe jetzt erstens Trockenschaden in der Krone und zweitens ein sichtbares Symptom am Stamm? Also ist das zuverlässig, um auf Phytophthora zu schließen, oder brauche ich da definitiv eine umfangreiche Diagnostik über Bodenproben, über Stammproben oder?
Also, was man schon sehr, sehr lange kennt, auch schon so seit dem 19. Jahrhundert, kann ich fast sagen, ist die sogenannte Ink Disease, also die Tintenkrankheit der Edelkastanie, also Castanea sativa. Die hat die Eigenschaft, dass sie eben erstens auch durch Phytophthora-Arten ausgelöst wird und zweitens eine ganz deutlich sichtbare schwarze Verfärbung am Stammfuß hinterlässt, die auch zum Teil in den Boden ausfließt, sodass man wirklich am Boden schwarze Verfärbungen hat. Auch das kennen wir bei der Buche, schwarze Flecken am Stamm bei der Buche sind bekannt und sind meiner Meinung nach ein zwar nicht eindeutiges, aber doch ein sehr, wie soll ich sagen, starkes Symptom für Phytophthora-Befall. Man kennt es auch bei Eichen. Auch bei Eichen haben diese schwarzen Flecken. Auch die Erlen übrigens, die im Wasser stehen und befallen werden und absterben, auch die haben diese schwarzen Flecken. Also ein Baum reagiert natürlich auf nur sehr wenige Arten und Weisen auf eine Erkrankung. Und eine davon ist eine Schwarzfärbung im Kambiumbereich und das Austreten von Saft. Aber es ist wirklich sehr häufig mit Phytophthora assoziiert, kann man sagen. Aber es ist kein untrügliches Merkmal. Also eine Labordiagnostik ist natürlich immer notwendig, um wirklich eine tatsächlich endgültige Aussage treffen zu können.
Und was genau heißt dann Labordiagnostik? Also wie genau geht man dann vor?
Also klassischerweise kann man diese Organismen, diese Phytophthora-Arten relativ gut isolieren, wenn man die Technik dazu kennt. Klassische Verfahren, Köderverfahren nennt man das dann, weil man diese Organismen aus den Substraten herausködert, zum Beispiel aus dem Boden, indem man sie mit Blattködern eben rauslockt. Diese Blattköder werden auf die Bodenprobe aufgelegt, dann wird Wasser hinzugefügt und diese schwimmenden Sporen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, die schwimmen dann in die Blätter rein und von dort aus lässt sich der Organismus relativ gut isolieren. Das gleiche Verfahren kann man auch bei Wasserproben oder bei Wurzelproben anwenden. Das geht relativ gut, ist aber durchaus eben an ein gewisses Maß an Spezialkenntnissen gebunden, die jetzt, sage ich jetzt einfach mal so, relativ selten zum Einsatz kommen. Es ist mühsam, aber es ist möglich. Was in heutigen Zeiten, natürlich in Zeiten der Molekularbiologie, gemacht wird und zunehmend gemacht wird, auch in Waldökosystemen, ist, dass man einfach ein sogenanntes Metabarcoding macht, dass man einfach die gesamte Umwelt-DNA isoliert aus einer Bodenprobe zum Beispiel und dann mit Hochdurchsatz-Sequenzierverfahren schaut, welche Phytophthora-Arten dort drin sind. Das ist natürlich dann ein modernes, schnelles Verfahren. Man hat einen riesigen Wust von Sequenzen dann hinterher und fischt sich aus diesem riesigen Wust dann die Phytophthora-typischen Sequenzen raus, DNA-Sequenzen, und kann dann eben auch eine Aussage auf Ökosystemebene treffen. Man hat dann allerdings keine Petrischale, man hat nichts in der Hand, man hat eben nur die Information, ja, da ist was oder da ist nichts. Ich habe also nichts, womit ich dann weiterarbeiten kann.
Okay, also ich habe gerade vorhin eine brandfrische Publikation gelesen. Ich glaube, da ging es um eine Untersuchung in Sizilien. Und die haben auch also Metabarcoding gemacht. Und da hieß es dann, ja, sie haben, keine Ahnung, um die 20 Phytophthora-Arten gefunden, vier davon neu. Und also neue Phytophthora-Arten. Und also ich bin ja selbst an sich, ich habe ja einen sehr starken DNA-Schwerpunkt, also molekularbiologischen Schwerpunkt. Und ich bin trotzdem immer so ein bisschen skeptisch, wenn es um solche Meta-Barcoding-Verfahren geht und dann es heißt, wir haben da neue Arten gefunden, weil man darf ja nicht vergessen, dass man sich da immer nur einen kleinen Abschnitt der DNA anschaut und der kann ja, sage ich mal, unterschiedlich schnell mutieren. Wie verlässlich ist deiner Meinung nach so eine Artbestimmung über dieses Meta-Barcoding? Also es ist definitiv die Methode der Wahl, da brauchen wir nicht reden, aber wenn es um Neubeschreibungen von Arten geht, halte ich das persönlich ehrlich gesagt für manchmal schwierig.
Da muss man natürlich ergänzen, dass eine Neubeschreibung einer Art natürlich auf Basis einer reinen Sequenzinformation streng genommen oder so ist es tatsächlich nicht erfolgen kann. Also für eine Neubeschreibung einer Art muss ich ja immer das Isolat in der Hand haben. Ich muss gucken, wie sieht es aus, wie sehen die Sporen aus, wie ist die Wachstumsgeschwindigkeit, wie sieht der eben in Kultur aus. Das heißt, die Gefahr besteht schon mal nicht, dass man vorschnell eine neue Art beschreiben würde, obwohl es, glaube ich, Tendenzen dahingehend gibt, dass man das rein auf einer Sequenzinformation tut, finde ich übrigens auch nicht gut. Dann aber muss ich sagen, dass die Markerregionen, die man heutzutage kennt, das sind ja so drei, vier Genregionen, die man in der Regel für so eine Meta-Barcoding-Analyse verwenden würde, die man immer wieder verwendet, die sind schon so, dass man, wenn man die Information hat, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass man was Neues gefunden hat, was Neues in Anführungszeichen, denn es ist ja schon da. Neu heißt ja immer nur, wir Menschen haben es noch nicht gefunden bisher. Das ist ja immer ein Neu in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, das sind sogenannte Barcoding-Regionen, deswegen heißt es ja auch so, also, und die sind schon einigermaßen klar definiert, dass man auch sagen kann, wenn da was Neues ist, dann ist es auch eine tatsächlich neue Art in Anführungszeichen.
Ja, nun gibt es ja schon wahnsinnig viele Phytophthora-Arten, die beschrieben sind. Also wir haben ja eben schon mal kurz gehört, dass also an Erdbeere gibt es eine Phytophthora-Art und an Kastanie und an Buche und an Eiche. Gibt es sehr, sehr viele spezifische Phytophthora-Arten oder ist die Mehrzahl eigentlich eher Generalist?
Also wenn ich jetzt so in unsere Wälder gucke oder in die Wälder der Welt, dann sind die Mehrzahl der Wald- oder Forstpathogene eigentlich eher Generalisten, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt eine Handvoll auch, die relativ spezifisch sind. Wir hatten hier eben die Eiche erwähnt. Das war dann in den 90er Jahren wurde da bereits die Phytophthora quercina beschrieben. Da steckt es ja auch schon im Namen drin. Also die scheint sehr, sehr spezifisch für die Eiche zu sein. Aber alle anderen, die wir heute schon in den Mund genommen haben, also Cambivora, Plurivora, all die sind Generalisten, die weltweit an den verschiedensten Arten immer wieder vorkommen. Ein noch weiteres sehr bekanntes Beispiel ist ja Phytophthora ramorum. Der zum Beispiel wurde ja ursprünglich an Rhododendron gefunden. Dann hat man festgestellt, dass er die Eichenwälder in Nordamerika sehr stark bedroht. Und inzwischen ist er sogar an Lärchen in Großbritannien gefunden worden. Also das ist wirklich, was man Generalist nennen kann. Das sind zum Teil Hunderte oder Dutzende von Wirtsarten, die da betroffen sind.
Phytophthora-Arten sind ja bodenbürtige Pathogene. Ist es jetzt so, dass, sage ich mal, ein Waldstandort, wo ich einmal nachgewiesen habe, dass eine Phytophthora-Art präsent ist oder dass Phytophthora-Arten präsent sind, ist dieser Waldstandort für bestimmte Baumarten dann verloren? Also ist der Boden dann auf ewig kontaminiert oder was muss ich mir jetzt als Förster für Gedanken machen, wenn ich einen Phytophthora-Nachweis in meinem Waldbestand habe?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Man muss natürlich wissen, dass die Phytophthora-Forschung zumindest bei uns in Mitteleuropa erst vielleicht 20 Jahre alt ist und man über die Langzeit, den Langzeitverbleib im Boden eigentlich jetzt nur spekulieren kann. Ich gehe mal davon aus, dass tatsächlich ein gewisses Maß an Grundverseuchung immer irgendwie bestehen bleiben wird. Ob das dann letztlich ausreicht, um die Wälder in Gefahr zu bringen, um sie wirklich zu schädigen, kann ich gar nicht beurteilen. Ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht. Wenn wir tatsächlich eine anfällige Baumart dort stehen haben, dann muss man davon ausgehen, dass die Pathogene, die im Boden sich befinden, auch mit dieser Baumart sich auch ebenfalls halten können und sich immer weiter verbreiten. Möglicherweise ist hier in schweren Fällen tatsächlich eine andere Baumart dann sinnvoller. Wir wissen es nicht. Es ist schwierig. Ich denke gerade an Australien. Australien ist ja auch ein Land, ein Kontinent, der sehr, sehr schwer betroffen ist von Phytophthora-Epidemien, wo da weiß man das schon sehr, sehr lange, wo die Eukalyptuswälder massiv absterben, wirklich praktisch im Eiltempo absterben. Dort sind ganze Ökosysteme einfach vernichtet. Dort ist letzten Endes nur eine Rekultivierung möglich, weil dort sämtliche dort ansässige Arten, die diesen Waldbestand gebildet haben, eigentlich anfällig sind. Da bleibt nichts übrig. Also das ist wirklich erschreckend, was da passiert. Und dort muss man irgendwelche Renaturierungskonzepte erarbeiten, um da überhaupt wieder was anpflanzen zu können. Soweit ist es bei uns Gott sei Dank noch nicht. Wir haben eben immer noch Inseln, wo nichts vorkommt oder der Wald kann eben auch möglicherweise drüber hinwegkommen.
Da muss ich aber eigentlich davon ausgehen, dass die Phytophthora-Arten natürlicher Bestandteil des Ökosystems sind. Und ich sage mal, wenn alles in Balance ist, die jetzt nicht zu einem Bestandsausfall führen sollten, oder?
Würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich glaube, da würden auch sehr, sehr viele der Kollegen in diesem Fachbereich widersprechen. Man geht heutzutage davon aus, dass eigentlich die allermeisten, die bei uns wirklich für Schäden sorgen, auch irgendwie invasiv oder eingeschleppte Arten sind. Die Ursprünge der meisten dieser Arten sind irgendwo in Asien oder in anderen Kontinenten, in der Regel in Asien, wo sie überhaupt keine Schäden verursachen, wo sie eben diese Koevolution wirklich bilderbuchmäßig vorleben und dann irgendwann durch irgendein Ereignis, das wir nicht kennen, in mitteleuropäische Breiten, in mitteleuropäische Baumschulen, in mitteleuropäische Wälder eingeschleppt worden sind. Also den natürlichen Bestand würde ich nicht, also natürliches Vorkommen von Phytophthora-Arten sozusagen als Teil der Community würde ich nicht unterschreiben. Wir reden tatsächlich von in der Regel invasiven Arten oder eingeschleppten Arten.
Okay. Ich hatte jetzt so ein bisschen auf natürlichen Bestandteil gehofft.
Es gibt Arten, die fallen aber hauptsächlich dann dadurch aus, dass sie relativ wenig virulent sind. Also es gibt ein paar, die so in Gewässern rumdümpeln, die da irgendwelches Laub zersetzen und irgendwelche heruntergefallenen Blätter infizieren. Aber die fallen, was das Schadpotenzial angeht, nicht weiter ins Gewicht. Aber diejenigen, die wir kennen, Cambivora und Plurivora und Ramorum und was weiß ich, die kommen alle im Endeffekt von fern her, von Asien oder woanders und schädigen dementsprechend auch mehr. Also da ist man jetzt, glaube ich, noch auch nicht ganz so weit, dass man die Ursprünge all dieser Arten wirklich kennt. Aber ich glaube, der Konsens ist tatsächlich der, dass man weiß, dass die in der Regel invasiv sind.
Würdest du sagen, dass Phytophthora-bedingte Schäden bei den Waldschutzmeldungen, also jetzt zum Beispiel beim Waldschutzreport 2020, dass die tendenziell unterrepräsentiert sind? Weil ich habe mal reingeschaut, also da werden aus Baden-Württemberg wird was genannt bei Erlen Phytophthora, aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viel gesehen.
Also die Erlenphytophthora war, glaube ich, die einzige, die es tatsächlich auch in die Waldzustandsberichte geschafft hat, weil es eben, wie vorhin schon erwähnt, so eine richtige Epidemie war, die was schnell ging, was wirklich sichtbar war, was ja, eine rapide Mortalität war. Alle anderen Schäden sind letztlich schleichende Schäden. Wir sehen es ja in den Buchen. Es schleicht, es wird immer schlimmer, vielleicht wird es auch mal ein bisschen besser. Dann kommen natürlich eine Anzahl von, ich sage jetzt mal einfach provokant, sekundären Pilzen dazu, die jetzt zum Beispiel in eurer letzten Folge genannt wurden, die Äste besiedeln, die das Holz besiedeln. Das Ganze ist ein schleichender Prozess und dieser schafft es irgendwie nicht in den Waldzustandsbericht. Ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht, warum. Im Grunde genommen ist wissenschaftlich gesehen die Sache eigentlich sicher. Da ist man sich in Europa und auf der Welt einig, dass die Schäden existieren, dass diese Arten existieren, dass sie hochgefährlich sind, dass sie hochaggressiv sind. Aber in unserer offiziellen Kartierung oder in unserer offiziellen Medienlandschaft Landschaft sozusagen spielt es überhaupt keine Rolle. Möglicherweise deswegen, weil alles eben so verborgen ist. Es spielt sich alles irgendwie unterirdisch ab und man kann es nicht so richtig greifen.
Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass der Waldschutzreport natürlich letztlich auf den Meldungen aus den Forstrevieren beruht. Und auch wenn die Landesanstalten, also Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Bayern zum Beispiel oder die NWFVA, obwohl die natürlich Phytopathologieabteilungen haben und auch Einsendungen bekommen, also von Material zur Untersuchung, ist das natürlich ein relativ kleiner Teil. Und das bedeutet, wenn so eine Phytophthora-Infektion an Buche aufgetreten ist und dann eben zum Beispiel durch Neonectria coccinea überdeckt wird als Sekundärpathogen, dann ist natürlich Neonectria coccinea mit dem das scharlachrote Pustelpilzchen das, was der Förster draußen sieht und was er erkennen kann. Und dann ist es letztlich auch das, was gemeldet wird. Also insofern glaube ich schon, dass da vieles unter Sekundärpathogenen begraben wird und dass man sicher von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen muss.
Ja, das stimme ich dir vollkommen zu. Wenn da der rotes Pustelpilzchen dran ist, dann ist es, dann läuft es natürlich unter dem. Also der Schaden ist dann relativ eindeutig, kann man quasi Häkchen dran machen. Ist also scharlachrotes Pustelpilzchen. Aber was da vorher sich die Jahre zuvor im Boden abgespielt hat, kann man natürlich auch von keinem Forstpraktiker erwarten, dass der diese Ursache auch noch eruiert. Das ist ja klar. Was wir vielleicht hier haben, ist so ein bisschen so einen fehlenden Informationsfluss von der Wissenschaft in die Praxis. So könnte man das vielleicht nennen. Das läuft so fast so ein bisschen parallel, hat man das Gefühl. Die einen publizieren munter, die ganze forstliche, also forstpathologische Literatur, die englischsprachige, ist voll mit Berichten über Phytophthora aus aller Welt, aus allen Wäldern, von allen Baumarten. Aber in der Praxis kommt es nicht an, weil es eben zu, ja, wie soll man sagen, es ist zu verborgen. Es ist nicht offensichtlich genug.
Was würdest du jetzt einem Förster empfehlen, der jetzt unseren Podcast gehört hat und sich denkt, ich habe da so einen Bestand, da stehen so ein paar Buchen drin, die schauen irgendwie, da kann ich nicht so richtig den Finger drauf legen, was das ist. Was würdest du dem empfehlen?
Man kann natürlich immer Untersuchungen durchführen, man kann Bodenproben entnehmen und die an seine zuständigen Experten in seinem jeweiligen Bundesland senden oder zumindest nachfragen, wo man sie hinsenden könnte, wenn man das wissen möchte. Wenn man dort in dieser Richtung als Forstpraktiker eben interessiert ist, kann man sicherlich der Sache nachgehen. Die Frage ist nur, was ist die Konsequenz? Die Konsequenz, ein komplettes Umdenken im Waldbaukonzept herbeizuführen, soweit sind wir wahrscheinlich noch nicht. Also da möchte ich mich jetzt auch gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich weiß gar nicht, was man wirklich raten soll. Oft kommt natürlich auch die Ursache des Übels mit dem Baumschulmaterial in die Bestände. Das ist vielleicht was, wo man ansetzen könnte, wo man sagen könnte, wir brauchen eine andere Organisation des Baumschulwesens. Früher hatten man Pflanzgärten im Revier und da hat jeder sein gesunden Verjüngung gezüchtet und hat sie in seinen eigenen Beständen ausgepflanzt. Heute kommt es aus Großbaumschulen und da ist die Verseuchungsrate, wie man jetzt wissenschaftlich eigentlich anerkannterweise weiß, tatsächlich sehr hoch. Also das wäre eher so ein Ansatzpunkt, wo ich sage, man muss bei der Verjüngung, beim Verjüngungsmaterial aufpassen. Auch das sind natürlich große Worte, das weiß ich selbst, aber das ist vielleicht eine Stellschraube.
Ja, also mich hat mal jemand in einem Gespräch gefragt, wofür braucht man eigentlich Phytopathologie? Also ich meine, wenn man doch eh nichts machen kann, wofür braucht man das eigentlich? Und es ist ja schon so, in dem Moment, wo man weiß, womit man es zu tun hat, ist man schon einen Schritt weiter. Und auch wenn wir es bei Phytophthora-Arten in aller Regel mit Generalisten zu tun haben, glaube ich schon, dass man da Maßnahmen ergreifen kann, dass man den Bestand baumartenmäßig diverser strukturiert, dass man bei der Verjüngung, wie du sagst, aufpasst, dass man zertifiziertes Pflanzmaterial einsetzt, Baumartenvielfalt hochschrauben, nicht zu die Bestockung nicht zu eng machen und so weiter und so weiter. Also einfach dafür sorgen, dass man einen stabilen, diversen, gesunden Bestand versucht aufzubauen. Ich weiß, das ist in heutiger Zeit mit den Dürreperioden nicht ganz einfach, aber allein zu wissen, womit man es zu tun hat, ist schon hilfreich, denke ich.
Ja, das ist sicher richtig. Das ist sicher richtig. Wie gesagt, sonst könnte man auch sagen, wir brauchen die Phytopathologie nicht. Die Ursache zu kennen, ist der erste Schritt. Im Wald kommt natürlich die Tatsache dazu. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, bei der bei der Landesanstalt für Landwirtschaft angestellt. Dort ist es was anderes. Dort gibt es Fungizide, dort gibt es Bekämpfungsmaßnahmen, da gibt es alle möglichen Schrauben, an denen der Landwirt drehen kann und in dem, wo er bekämpfen kann. Das alles haben wir im Wald nicht. Im Wald funktioniert es komplett anders. Das heißt, man muss planen, man muss in die Zukunft denken, man muss Standortanpassung betreiben, man muss diverse Bestände, stabile Bestände machen, die dann einfach auch resilienter sind, denke ich. Also das jetzt alles, wie die Fliegen umkippt und an einer Phytophthora-Epidemie eingeht, das haben wir jetzt gesehen, das findet nicht statt. Aber dieser schleichende Dauerschaden, der ist eben da und dem kann man nur mit Konzepten letzten Endes entgegnen.
Eine letzte Frage habe ich noch, und zwar gibt es Standorte, die gefährdeter sind? Also ich habe irgendwo gelesen, dass sehr kalkhaltige, tonige Standorte gefährdeter sind für eine Phytophthora-Durchseuchung?
Ja, also alles, was natürlich mit stagnierendem Wasser zu tun hat, wo Wasser also auf irgendeinem Bodenhorizont stagniert, ist natürlich eine große Gefahr, weil dann sofort eine massive Sporenausbreitung passieren kann in dem wassergesättigten Boden. Und auch der pH-Wert des Bodens kann eine Rolle spielen. Wir wissen zum Beispiel aus den Untersuchungen an dem Eichensterben, also an den Eichenphytophthora-Schäden, dass in den sandigen Gebieten, abgesehen auch von der Wasser Haltigkeit des Bodens, auch dort aufgrund der relativ niedrigen pH-Werte in Nordbayern zum Beispiel, die Phytophthora-Schäden nicht allzu massiv sind, was eben unter anderem auch mit dem pH-Wert zu tun hat. Aber sicherlich verdichtete Böden, großes Problem. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, Jan, ich danke dir vielmals, dass du bei mir warst.
Ja, sehr gerne.
Und ich würde sagen, wir sind am Ende für heute, es sei denn, du hast noch irgendwas Dringendes, was du loswerden möchtest.
Och, ich glaube, ich bin eigentlich, glaube ich, alles losgeworden, was ich so loswerden wollte. Insofern, danke nochmal.
Immer wieder gern, Jan. Es war mir eine Freude und ja, vielleicht hören wir uns an der Stelle mal wieder. Bis dann, ciao.
Okay, gerne, ciao.